ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Caroline Urban ist bei uns. Herzlich willkommen im Frühling und bei uns in SWR 1, Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie riecht denn für eine Gartenberaterin und Gärtnerin, Staudengärtnerin, der Frühling?
Wie riecht der Frühling? Also nach sehr kleinen Blümchen, die, wo man sich tief runterbücken muss, die jetzt schon blühen, die duften meistens sehr lecker. Ansonsten nach frischer Erde eigentlich. Also
die kleinen Blümchen, die Sie da gerade ansprechen, Krokusse oder was meinen Sie da?
Krokusse, Schneeglöckchen, auch Schlüsselblumen blühen ja schon.
Und die riechen intensiv?
Die riechen, also vielleicht nicht intensiv, aber sehr fein, also sehr lecker auch. Aber man muss eben weit runter. Aber es gibt auch Gehölze, die jetzt im Frühling blühen und wunderbar duften.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Schneeball oder Duft. Wir haben auch eine Duftheckenkirsche vor der Tür stehen. Kommt man leider nicht ran. Die steht so ums Eck. Genau.
Jetzt vergessen wir manchmal wahrscheinlich einfach die Nase reinzuhalten und zu riechen. Ja. Machen Sie das als Gärtnerin regelmäßig?
Doch, ja, wenn ich dran vorbeikomme. Durchaus, ja.
Haben Sie so einen Lieblingsduft, wo Sie sagen, da muss ich jedes Mal die Nase reinhalten?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist ja übers Jahr auch immer wieder anders und also gibt immer wieder einen Grund, seine Nase reinzuhalten.
Ja, viele fiebern dem Frühling ja entgegen. Ist das heute der Frühlingsanfang sowas für Sie wie ein Feiertag?
Nee. Also ich würde sagen, für mich, es gibt ja nicht den Frühling, sondern es gibt den Vorfrühling und dann den Hauptfrühling oder so. Wenn man nach dem phänologischen Kalender geht, geht es ja auch schon viel früher los. Mhm. Also es blühen ja jetzt schon die weißen Bäume, sag ich mal, die Bräute, ja. Aber vorher blühen ja schon die Weidenkätzchen und die Kornelkirsche und so weiter. Also geht ja schon eine ganze Weile vorher los. Und also das, wenn die ersten Blüten kommen oder dann die Gänseblümchen und so, das ist für mich dann immer so der Beginn, wo ich denke, okay, es wird wärmer.
Ja.
Sonne tut natürlich auch gut. Frühlingsanfang als Datum ist mir jetzt nicht so. Also ich orientiere mich wirklich eher so, wie es die Natur. Und das ist ja auch bei jedem anders. Also wir im Breisgau sind ja immer ziemlich weit vorne, wo die oben im Schwarzwald noch sagen,
die haben noch Schnee teilweise.
Da haben wir noch, also ja. Da ist noch, bei uns noch nicht. Also.
Ja, Sie haben eine Gärtnerei in Wiel am Kaiserstuhl, sind da stetig gewachsen, waren vorher in Schallstadt. Was hat denn eigentlich Ihre Faszination fürs Gärtnern geweckt?
Meine Heimat, also ich bin in der Gärtnerei groß geworden. Wir haben gewohnt in einer Gärtnerei sozusagen. Meine Eltern waren Staudengärtner, auch schon Demeter damals in Oberfranken. Es ist mir in die Wiege gelegt. Also ich bin auch kein gelernter Gärtner. Ich habe natürlich einen Abschluss gemacht, aber halt auch nur die Prüfung abgelegt. Sondern ich bin damit aufgewachsen.
Sie haben es inhaliert. Von
Anfang an. Es ist intuitiv und es gehört zu mir und ich finde es halt toll mit Pflanzen, mit diesen langen Zeiträumen auch. Also wenn es dieses Jahr nicht klappt, kann ich es erst nächstes Jahr wieder probieren und nicht morgen. So.
Jetzt sagen Sie, Sie sind Staudengärtnerin, vielleicht können Sie das mal erklären, was das bedeutet.
Das bedeutet, dass also es gibt Friedhofsgärtner und Schnittblumengärtner und Landschaftsgärtner, aber es gibt eben auch Gemüsegärtner, Staudengärtner. Es sind einfach unterschiedliche Richtungen und ich mache zwar Jungpflanzen zum Verkaufen, aber ich baue kein Gemüse an, also für mich selber, aber nicht professionell. Ja. Also ich mache halt Stauden vor allem. Mhm. Und das ist halt, also es gibt wahnsinnig viele Stauden mit vielen Untergruppen. Man muss viele lateinische Namen wissen und wo die wachsen, was die brauchen und so. Also es ist einfach ein relativ umfangreicher Bereich, der aber relativ wenig abgedeckt wird. Also Staudengärtner gibt's nicht viele, sag ich mal.
Vielleicht können Sie uns noch mal zu den Stauden mitnehmen. Was fällt denn alles darunter?
Also wenn man es aus der gärtnerischen, also aus der fachlichen Sicht teilt man Pflanzen ein in Kräuter und Stauden. Und Kräuter sind nicht diejenigen, wie man landläufig meint, die duften oder die man isst, sondern einjährige Pflanzen. Das heißt auch Pflanzen, die ich nicht esse, fallen unter Kräuter, weil sie eben einjährig sind und dann wieder verschwinden. Und alles, was mehrjährig ist, sind Stauden. Das hat sich so ein bisschen verschoben, dass man dann irgendwann gesagt hat, ja, also Kräuter sind Basilikum und dann ist alles, was ich esse, was duftet, sind Kräuter. Stauden sind eben alle mehrjährigen Pflanzen. Es gibt eben auch so Halbsträucher wie Rosmarin und Lavendel und sowas. Das sind eigentlich schon mehr als Stauden, weil die halb verholzend sind. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, alles was mehrjährig ist, ist eine Staude.
Ja, jetzt schalten sich schon die SWR1-Hörerinnen und Hörer ein. Pflanzenfreund Dieter schreibt uns hier aus Stuttgart und sagt, er will nämlich aufklären, warum die Blumen jetzt so intensiv duften. Er sagt, es gibt zurzeit wenige Bestäuber. Ist das so?
Ja, das ist so, weil es einfach noch kalt ist oder auch oft kalt ist. Und Honigbienen fliegen, wenn es schön ist, so wie heute 20 Grad Sonne, dann sind die unterwegs. Aber wenn es irgendwie windet und irgendwie so 8 Grad hat, dann bleiben die zu Hause. Und die Wildbienen sind einfach noch nicht viele unterwegs. Also die ersten Hummeln suchen sich schon. Ich habe auch schon Holzbienen gesehen. Die sind aber vor allem dann auf Nistsuche. Die sind noch mit Bestäuben nicht so wirklich am Start. Die ersten Mauerbienen schlüpfen jetzt bei uns im Breisgau, aber halt die Männchen, die sind immer ein bisschen trödelig. Die gehen ab und zu mal was essen, aber die haben keinen Auftrag. Die machen sich's gemütlich. Die warten, dass die Weibchen schlüpfen. Das ist dann nächste Woche ungefähr so soweit. Dann geht's richtig los, weil die müssen Pollen sammeln, um ihre Brutröhren anzulegen, und dann wird bestäubt. Und vorher, die Blümchen, die vorher dran sind, die kriegen halt ab und zu mal einen Gast. Und da müssen sie halt besonders auffällig sich positionieren, über Farbe, über Geruch.
Ja, das ist schon von der Natur toll eingerichtet, ne? Dass die dann die Blumen auf sich aufmerksam machen und die Pflanzen grundsätzlich. Wenn wir uns jetzt gerade mal den Kräutern widmen, wie sieht's denn da in Ihrem Garten gerade aus?
In unserem Garten? Wenig noch. Also wir haben jetzt zurückgeschnitten, was der Privatmensch noch nicht unbedingt machen muss. Der kann sich noch Zeit lassen. Aber wir müssen das dann jetzt machen, damit wir auch rechtzeitig durch sind. Aber es fängt jetzt gerade erst an. Also was jetzt natürlich schon schön kommt, sind Schnittlauch, Winterheck, Zwiebel, Sauerampfer. Die haben jetzt irgendwie so ihre Hauptphase, weil die gehen ja dann relativ bald in Blüte. Aber jetzt alles Melisse und so weiter, die sind alle noch ganz flach. Die kommen jetzt erst.
Ist da wichtig, dass die gut wachsen? Was brauchen die gerade an Unterstützung? Gibt es irgendwas oder Finger weg?
Also es kommt ein bisschen drauf an, ob ich sie im Topf habe oder im Garten. Im Garten muss ich eigentlich nichts machen. Dann sollte ich die beobachten. Wenn sie anfangen richtig zu treiben, dann muss ich sie halt zurückschneiden, weil sonst habe ich dann im frischen Grün immer diese harten Stängel drin. Das ist nicht so gut. Im Topf muss man schon mal ein bisschen gucken, also vor allem bei Minze, die mag sich selber nicht so gerne, da muss man regelmäßig die Erde wechseln, weil die sonst kümmert. Mhm. Also ich habe auch gehört, dass sie viele Spurenelemente sich suchen, davon gibt's in der Erde nicht so viel, deshalb wandert sie halt, sie wechselt ihren Platz. Also man sagt ja immer, Minze wuchert, das stimmt aber nicht, sie wechselt den Platz, weil da, wo sie letztes Jahr war, ist sie dann nicht mehr. Also sie macht nicht mehr, sondern sie geht einfach weiter.
Weil sie andere Erde braucht?
Weil sie andere Erde braucht oder andere Sachen sucht. Und das muss man im Topf halt gewährleisten, dass man spätestens alle 2 Jahre mal umtopft. Ansonsten kann man natürlich ein bisschen düngen im Frühjahr, aber das kann man auch später machen, wenn dann wirklich die Treibphase kommt, dass man dann ein bisschen flüssig unterstützt.
Über den Schnitt wollten wir jetzt sprechen. Wie muss ich denn da unterscheiden, wann ich vorgehe? Aktuell sieht man ja schon viele Leute, die gerade am Schneiden sind.
Ja, das juckt natürlich in den Fingern, wenn jetzt die Sonne rauskommt und man möchte dann aufräumen und dann sehen, wie es wächst. Tatsächlich ist es aber so, dass schon auch viele Insekten noch überwintern oder ihre Puppen abgelegt haben an Staudenschnitt. Also wenn man vorhat, den zu schreddern oder in die Mülltonne gar zu machen, was ja auch viele Leute noch machen, ihren Gartenschnitt in die Mülltonne packen, dann vernichtet man halt auch Insekten. Deshalb als jetzt normaler Gartenbesitzer kann man sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Es gibt so ein paar Kandidaten, wie eben gerade diese Frühlingskräuter wie Sauerampfer und so weiter, die müssen jetzt befreit werden, weil die treiben jetzt, die kann man jetzt wunderbar ernten. Und wenn dann das alte Grün drin ist oder das alte Braun, die alten Blätter, also gerade auch diese Schnittlauch und so, die kriegen dann so, so weiße alte Blätter, die muss man dann schon mal wegmachen, damit die einfach Platz haben. Aber jetzt Staudenschnitt kann man noch ein bisschen stehen lassen, muss man immer ein bisschen beobachten. Ist ja eh gut, ne? Immer mal in den Garten gehen, sich mal bücken, mal gucken, was kommt denn da? Kommt's jetzt? Wenn's kommt, dann kann man's wegmachen. Am besten ist, man hat irgendwo im Garten eine Ecke, wo man das einfach aufstapelt und es nicht klein macht. Dann können da krabbeln und schlüpfen, wer möchte. Was man auf jeden Fall jetzt noch schneiden sollte, wenn man es im Herbst nicht gemacht hat, sind diese eben halbverholzenden Sträucher wie Lavendel, Rosmarin, Thymian, dass man die jetzt nochmal zurücknimmt, damit die dann neu austreiben in der Form, in der sie dann sein sollen, und nicht austreiben und man sie dann schneidet, weil dann werden sie einfach erstmal nicht mehr schön.
Sie sind jetzt Staudengärtnerin, können Sie auch was zu anderen Gehölzen sagen, also zu größeren? Weil da habe ich mal gehört, da soll man erst im Sommer, im Juli am besten schneiden, stimmt es?
Ja, da hat jeder ein bisschen so seine Meinung dazu. Grundsätzlich ist es so, wenn man will, dass Gehölze eben nicht stark wachsen, also wenn man Hecken schneidet oder so weiter, dann macht man es schon eher im Sommer. Also wenn die getrieben haben, im Frühjahr treiben ja alle neu aus, auch die, die grün sind oder schon gewachsen sind, dann lässt man sie erst austreiben und schneidet sie danach zurück, damit dann einfach nicht die ganze Kraft des Neuaustriebs dann wieder in Größe geht. Also, aber natürlich jetzt im Frühjahr blühende Gehölze zum Beispiel lässt man ja auch eher stehen für die Insekten. Das finde ich immer so schade, wann an den Straßenrändern dann rasiert wird und dann nichts mehr da ist, was blühen kann. Also Kornelkirsche und die Schlehen und so weiter, die blühen ja jetzt alle. Die sollte man jetzt auch noch ein bisschen den Bienen lassen und kann sie dann schneiden. Also,
hör ich daraus, weniger ist mehr oder erstmal abwarten?
Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der eher mit der Natur gärtnert. Tut mir immer schwer, so viel einzugreifen. Ich bin auch nicht so der Tomatenausgeizer oder sowas. Das, aber ja, kommt auch ein bisschen auf den Ordnungssinn an, den man hat. Ich habe es gern ein bisschen wild, anderen ist es vielleicht dann zu arg. Also da muss man auch ein bisschen schauen, womit man sich wohlfühlt.
Ja, das kannte ich jetzt gar nicht, was Sie gerade sagen. Ich bin nicht so der Tomatenausgeizer. Was heißt denn das?
Naja, dann normalerweise geht man davon aus, dass Tomaten machen ja praktisch in jeder Blattachsel neue Triebe. Und werden dann halt auch oft sehr buschig und dicht und oft auch dann zu dicht. Aber die Sache ist einfach die, je mehr man diese Triebe ausgeizt, desto mehr treibt die Pflanze nach, weil sie will ja wachsen. Und wenn man eben das am Anfang nicht so stark macht oder dann eher sagt, okay, ich habe hier einen neuen Trieb, den kann ich mit aufbinden und ich kapp den dann vorne, wenn er zweimal Früchte angesetzt hat, dann wächst die Pflanze insgesamt nicht so doll.
Okay. Also wieder was gelernt. Hier kommt auch gerade Post rein von Anita Kress und sagt, meine Minze, die habe ich gestern ein bisschen eliminiert. Jetzt weiß ich von der Staudengärtnerin, dass sie sich neue Plätze sucht. Toll, kann ich bestätigen, danke. Was machen wir denn mit der Minze dann, weil sie sich selber Plätze sucht? Ich habe die zum Beispiel in so einem Kasten drin, dann kann sie sich ja fast keine neuen Plätze suchen.
Nee, dann muss man eben einfach die Erde wechseln. Also die, das ist ganz gut, bei Minze kann man es wunderbar sehen, wenn man die austopft, ob im Topf, im Kasten, überall, die fängt an, am Rand Kreise zu laufen. Also die macht ja diese, Stolonen heißen die, das sind diese Wurzelausläufer, über die sie sich fortbewegt und die rennt dann außen im Kreis und versucht einen Ausweg zu finden. Und dann ist in der Mitte leer und sie wächst halt nur noch am Rand. Und man macht die einfach raus, macht die Erde, kann man gut für anderes verwenden. Andere freuen sich über die Ausscheidungen der Minze, aber die Minze selber mag es halt nicht. Und macht neue Erde rein, setzt sie wieder in die Mitte und dann kann sie wieder 2 Jahre sich ausbreiten, bevor sie dann wieder anfängt, aus dem Kreis zu laufen. Und in Beeten, entweder man muss sie begrenzen oder man sagt halt, okay, du wanderst.
Wir wollen uns um die Kräuter kümmern, da sind Sie Expertin. Also es gibt ja so ein paar Standardkräuter, die die meisten von uns gerne haben, um die überall reinzuschmeißen, in Salat oder ins Essen, wie Schnittlauch, Petersilie, Basilikum. Wie pflege ich die denn am besten? Ist wahrscheinlich nicht jedes Kraut gleich zu pflegen, oder?
Nee, ist nicht jedes Kraut gleich zu pflegen. Grundsätzlich geht es erstmal darum, wo kaufe ich die? Also die Qualität des Grundprodukts, sage ich mal, ist schon mal relativ dafür entscheidend, ob ich lange was davon habe oder nicht. Also wenn man einen vernünftigen Basilikum kauft, der gut gezogen ist und der auch seine Zeit hatte, der nicht mit dem Kühllaster kam, weil das mag der Basilikum gar nicht, und wo nicht irgendwie 30 Pflanzen in einem Topf sind, dann kann ich den das ganze Jahr haben. Der wird riesengroß, also die werden wirklich riesengroß. Und da habe ich das ganze Jahr von, brauche ich eigentlich nur eine Pflanze.
Auch in der Küche, wenn ich den da halte?
Ja, Pflanzen in der Wohnung ist eigentlich selten gut. Also man sollte immer gucken, ob man sie irgendwie rausbringt, weil die brauchen einfach auch diesen Tag-Nacht-Feuchtigkeitsunterschied, den man in der Wohnung nicht hat. Und es ist eigentlich immer zu dunkel in der Wohnung. Also wenn man, selbst wenn man nur ein Fensterbrett hat außen, sollte man schauen, ob man sich da irgendwas installieren kann, damit man die Kräuter rausbringt. Das tut denen auf jeden Fall besser.
Können die Frost ab?
Schnittlauch kann Frost ab, Petersilie auch. Also wenn ich sie jetzt kaufe, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn die dann überjährig ist, dann überwintern die auch auf dem Beet oder im Topf. Sind aber eigentlich eh zweijährig Petersilie, also die blüht im zweiten Jahr. Ich kann die dann ernten, bis sie blüht. Danach sollte man sie nicht mehr essen, weil sie dann Stoffe entwickelt, die nicht vorteilhaft sind. Aber wenn man vom letzten Jahr noch eine hat, die muss man jetzt nicht gleich wegschmeißen, wenn sie es überlebt hat. Oft ist es denen im Winter zu feucht und dann gammelt die Wurzel und dann ist eh vorbei.
Basilikum haben Sie jetzt nichts zugesagt?
Basilikum ist nicht wetterhart, gar nicht. Also okay, das der verträgt auf jeden Fall keinen Frost und es ist auch jetzt eigentlich zu früh. Basilikum hat man dann ab Mitte Mai, also die Eisheiligen, die ja jetzt nicht mehr so richtig existent sind, aber Basilikum braucht eigentlich nachts mindestens 12 Grad. Also es gibt die Strauchbasilikum wie African Blue oder African Green. Die sind ein bisschen robuster. Die kommen auch mal mit 5 Grad. Klar, da gehen die nicht gleich kaputt. Aber jetzt so früh im Jahr ist es denen auch einfach zu wenig Licht. Also Basilikum hat bei uns ein wahnsinniges Lichtproblem im Winter. Hm. Weil die kommen einfach aus Regionen, wo viel mehr Licht ist, viel näher am Äquator. Ja. Und denen ist einfach zu dunkel. Und dunkel heißt, die Pflanze kränkelt. Und wenn sie kränkelt, kriegt sie Läuse. Und dann... Also es ist für uns auch für uns immer ziemlich schwierig, die Strauchbasilikum zu überwintern, weil die man versucht, sie so lang zu päppeln, bis ich dann wieder Stecklinge machen kann und dann wieder genug Licht ist. So, mal klappt's, mal klappt's nicht. Also.
Wie ist es denn mit den Kräutern überhaupt nebeneinander? Gibt's da welche, wo ich aufpassen muss, die ich nicht nebeneinander pflanzen darf?
Also eigentlich wenig. Eigentlich nur die Wermutarten, die sind wachstumshemmend, die mögen nur Johannisbeeren. Sowas wie Liebstock steht auch gerne ein bisschen alleine. Aber es gibt ja dann auch noch die Unterscheidung der Kräuter in welche, die eher schatten- und feuchtigkeitsliebend sind und welche, die eben eher Hitze und mögen. Also Basilikum mag schon gern warm, allerdings jetzt auch nicht so richtig knall, denn, also weil er hat eben keine festen, haarigen Blätter, sondern ja, eben so weiche, wässrige. Also so auf dem Balkon wird ihm dann auch gern mal, verbrennen die Blätter auch gerne mal. Aber es ist schon eher eine Sonnenpflanze, wohingegen so Minze und Schnittlauch, Petersilie, die haben schon auch gerne eher so ein halbschattiges, feuchteres Plätzchen, sag ich mal.
Gibt's denn vielleicht Kräuter für Anfänger, die sich rantrauen können, dass sie dann auch gleich ein Erfolgserlebnis haben?
Also das Erfolgserlebnis kommt meiner Meinung eben nach damit, dass man vernünftige Ware kauft. Weil eben, wenn man es jetzt im Supermarkt oder beim Baumarkt kauft, da sind ganz, ganz viele Pflanzen im Topf, damit der voll aussieht. Und das, die einzelne Pflanze kann sehr groß werden. Und das ist dem dann zu eng, der muss kaputt gehen. Also man muss die dann entweder alle auseinander machen und einzeln setzen, was dann viel zu viele wären. Oder man kauft eben in der Gärtnerei welche, wo weniger Exemplare im Topf sind, was vielleicht erstmal weniger aussieht. Aber dann hat die Pflanze auch eben die Chance zu wachsen. Und dann sind die eigentlich alle pflegeleicht. Man muss sie vernünftig gießen. Sie brauchen eine gute Erde. Sie brauchen manchmal ein bisschen Dünger. Und sie brauchen Aufmerksamkeit. Pflanzen brauchen, also grüner Daumen heißt, ich gebe meinen Pflanzen Aufmerksamkeit.
Können Sie uns ein paar Tipps mitgeben, wenn dann Schnecken und Läuse kommen? Was machen wir da am besten?
Was machen wir da am besten? Also wir als Biogärtner sind immer so ein bisschen so, wir passen uns an die Natur an, nicht die Natur passt sich an uns an. Tiere gehören dazu und Schnecken sind ein schwieriges Thema. Die lassen sich eigentlich nur mit einem guten Gleichgewicht eindämmen. Also gegen Schnecken was zu unternehmen, betrifft immer ganz viele andere Tiere und hilft aber eigentlich nicht. Also wenn ich Schnecken töte, kommen mehr Schnecken, die die toten Schnecken wieder essen. Also man muss einfach schauen, dass man ein Gleichgewicht in seinen Garten oder auf dem Balkon hat man ja eh oft nicht so Probleme mit Schnecken bringt, weil Schnecken werden auch schon von den anderen Tieren auch gegessen. Also es gibt viele Laufkäfer und Tausendfüßler und so weiter, die gar nicht mehr so häufig sind, kümmern sich eigentlich um Schnecken und Schneckeneier. Schnegel, Tigerschnegel, die oft auch für Schnecken gehalten werden. Das sind so relativ große Nacktschnecken, die aber halt
dieses
schwarz,
Tigermuster haben.
Genau, schwarz oder weiß sind, dann mit dem jeweils anderen Muster. Und gute Schnecken sind zum Beispiel auch Weinbergschnecken. Die fressen nur totes Material tatsächlich, kein lebendiges. Und die fressen auch andere Gelege. Also die geraten dann immer mit unter die Räder, sage ich mal, wenn ich mit Gift vorgehe. Und gerade Läuse sind dann exorbitant in der Entwicklung für kurze Zeit und sind aber fressen für ganz viele andere. Also von der Meise, die ihre Kleinen damit füttert, über ganz viele andere Insekten, die Läuse fressen. Und wir brauchen Insekten. Also Läuse töten gesunde Pflanzen nicht. Wenn es mich ganz arg stört bei der Rose, kann ich auch einfach mit den Fingern mal so drüber ziehen und die ein bisschen matschen, damit sie nicht alle Blüten kaputt machen. Aber Läuse erledigen sich immer relativ schnell von selber. Also man muss dann nicht immer spritzen oder irgendwas machen.
Was mache ich denn mit den Läusen, wenn die an meinen Wildkräutern oder an der Pfefferminze und Co. dran sind?
Entweder warte ich ein bisschen, weil die eben relativ schnell wieder verschwinden, wenn sich die Tiere, die dafür zuständig sind, Marienkäfer, Schwebfliegen und so weiter, drum kümmern. Oder ich wasche sie einfach ab. Also es ist, Läuse sind Zuckerwasser, die sind nicht giftig. Also
eigentlich eine Delikatesse.
Eigentlich eine Delikatesse. Also wenn wir Waldhonig essen, ist es Läuseausscheidung, die die Bienen gesammelt haben. Also es ist nichts anderes.
Und bei Wildpflanzen, da kann man ja auch ganz viele essen. Was empfehlen Sie denn da?
Wildpflanzen sind ganz toll, auch weil sie eben extrem gesund sind. Und wenn man sich nicht traut, die in der Wildnis zu sammeln, dann kann man sie sich auch kaufen und in Töpfe pflanzen, dass man sicher weiß, was man erntet. Und viele Leute wissen, dass man Brennnessel und Löwenzahn essen kann, aber es gibt ganz viele mehr, die jetzt gerade im Frühjahr, der Neuaustrieb ist ganz weich und lecker. Also ich liebe zum Beispiel Baldrian, wo man immer sagt, oh, der riecht ja so, und das nimmt man nur zum Schlafen, aber die Blätter schmecken einfach süß.
Ja.
Also oft sind Wildkräuter bitter, aber der schmeckt tatsächlich süß. Die jungen Baldrianblätter sind total lecker. Oder Wiesenlabkraut finde ich auch total lecker.
Essen Sie das pur? Wo?
Also ich mache es oft mit in Salat rein. Man kann tatsächlich die auch, wenn man die mischt, also dann das Bittere, das Säuerliche, auch was Scharfes irgendwie, wenn man noch eine Rauke hat vom letzten Jahr, also Rauke Ruka zum Beispiel haben wir. Die ist nicht so wie Rucola oder so, sondern einfach halt schärflich und werden auch riesige Pflanzen, braucht man auch nicht viel von. Und wenn man das so mischt, kann man auch nur einen Wildkräutersalat machen, weil es dann von süß über scharf bis bitter und ein bisschen herb geht. Aber einfach kann man auch einfach mit untermischen und ist total lecker. Und viele Blüten kann man ja auch essen, Löwenzahnblüten, Gänseblümchenblüten und so weiter.
Machen wir uns wahrscheinlich viel zu selten bewusst, dass wir die Blüten auch noch essen können, ne?
Ja, machen wir uns zu selten bewusst. Also oft ist ja auch irgendwie so, dass man sagt, Basilikumblüten kann man nicht essen, man muss den vorher ernten, das stimmt aber nicht. Also Basilikum immer schön blühen lassen, die Bienen freuen sich bollig. Und ich finde Basilikumblüten total praktisch, weil ich kann einfach so ein, die machen ja so lange Schwänzchen, kann man einfach einen abschneiden, muss nur abstreifen, ist schon fertig, über den Salat muss ich gar nichts schneiden. Und gerade von Strauchbasilikum, die Blüten lassen sich wunderbar trocknen, die behalten ihr Aroma. Also einfach blühen lassen und alles essen.
Wer gerne gärtnert, seine Pflanzen dann anschließend ernten will und das umsonst, auch da gibt es Möglichkeiten. Welche?
Welche? Also eine schöne Möglichkeit sind zum Beispiel Genussrechte. Das heißt, man beteiligt sich an einem Betrieb mit einem Investment, also mit einer Anlage sozusagen, und kriegt dann Zinsen. Also einen jährlichen Gutschein zum Beispiel in Naturalien. Und das ist natürlich, wenn man gerne gärtnert und sowieso Pflanzen kauft, dann eine Win-Win-Situation, dass man, wenn man Geld übrig hat, kann man eben Betriebe unterstützen, die ökologisch arbeiten, also zukunftsweisend sozusagen, und kriegt dann eben jedes Jahr seine Pflanzen umsonst.
Wie funktioniert das dann konkret? Also das heißt, da gibt es ein Gelände und da gehe ich dann immer wieder hin und pflanze dann mein Gemüse, meine Wildkräuter und alles an und kümmere mich darum.
Nee, das kann man bei sich zu Hause machen. Also man kann dann einfach das bestellen. Also es gibt Betriebe, die zum Beispiel Ökokiste machen, wo man sich beteiligen kann. Oder es gibt auch Hofläden, wo man sich beteiligen kann, wo man dann natürlich hingeht und einkaufen kann mit seinem Gutschein. Oder halt bei uns kann man dann, wir haben ja auch einen Online-Shop, kann man dann eben auch einfach einkaufen und für zu Hause seine Zinsen dann einlösen.
Ist das so ein neues Geschäftsmodell, was es früher nicht gab, weil jetzt ein anderes Bewusstsein entsteht? Oder welchen Eindruck haben Sie da?
Also Geschäftsmodell, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen eine Graswurzelfinanzierung. Also weil der Ökolandbau an sich oder ja ist ein bisschen unterfinanziert, würde ich sagen. Also man macht eben nicht das von der Stange. Also wir sind ja nur ein ganz kleiner Bereich überhaupt in der Landwirtschaft, sage ich mal. Das, was wir machen, dann ja sowieso, da gibt es ja kaum welche. Aber auch der Gemüsebereich ist in der Landwirtschaft ja sehr klein. Und alles, was nicht von der Stange ist, ist auf Ämtern und bei Banken und so weiter, wird immer ein bisschen skeptisch beäugt. Und natürlich die Finanzierung über privat sozusagen, über Privatleute, die sich dafür interessieren, die das unterstützen mögen, ist natürlich eigentlich eine tolle Sache. Also für mich ist es so eine Art Graswurzelfinanzierung, wenn man Geld übrig hat, dass man einfach etwas unterstützt, dass etwas wachsen kann, was sinnvoll ist.
Ab wie viel Euro, ich weiß nicht, ob das monatlich oder jährlich ist, habe ich denn dann auch einen gewissen Ertrag? Also ich sag mal, dass ich dann auch ordentliches Gemüse über den Sommer ernten kann. Wie viel muss ich anlegen?
Also anlegen ist ja das eine. Das andere sind dann die Zinsen, die man bekommt. Anlegen kann man bei uns ab 1.000 Euro, aufwärts natürlich. Und dann kriegt man eben, je nachdem, welches Programm man wählt, unterschiedlich Zinsen. In Naturalien sind die Zinsen immer höher, als wenn man es in bar ausgezahlt bekommen hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will Setzlinge kaufen, also Jungpflanzen, Gemüsejungpflanzen im Frühjahr oder im Herbst, gibt ja auch Wintergemüse, ist ja ganz neu, ist eigentlich ein Trend. Also ich denke mal, so mit 50 Euro ist man gut dabei, dass man so alles mal abgedeckt hat.
Und das gibt es bei manchen Betrieben dann auch, dass ich dann so meine Gemüsekiste dann vor die Haustür kriege wahrscheinlich.
Ja,
ne? So
das eine gibt Finanzierung auch Betriebe, auch. Genau. Also da kommt man dann nur mit Zinsen nicht aus, aber man hat eben einfach über die Beteiligung natürlich auch einen Bezug zu dem Betrieb. Also es ist einfach eine persönliche Beziehung. Man kann da hingehen, kann mit Leuten reden. Also es ist halt auch anders, als wenn ich jetzt in ETFs oder irgendwas ökologisch mein Geld anlege. Es ist halt eine persönliche Anlage. Ja, ich sehe, was die Leute machen mit dem Geld, was ich ihnen gegeben habe.
Es ist nur die Frage, ob das Anfänger auch schon machen können, weil es natürlich auch gar nicht so einfach ist, dann wirklich das Wissen zu haben. Oder werde ich vom Betrieb dann auch vor Ort angeleitet?
Also man kann uns natürlich immer fragen. Wir geben immer Auskunft, wie man was macht. Aber es gibt ja auch, also wir haben schon viele Videos auch gemacht, wie man was macht, gerade mit Gemüse. Und gibt aber auch viel im Netz, wo man sich Hilfe holen kann sozusagen. Also
jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Würden Sie das unterschreiben?
Gibt's bestimmt. Also Gärtnern hat viel mit Gefühl zu tun, aber auch mit Interesse. Also Pflanzen sind lebende Wesen. Es ist nicht nur Begleitgrün, was ich irgendwie behandle, sondern ich muss ein bisschen Aufmerksamkeit, Interesse entgegenbringen den Pflanzen. Was brauchen sie? Wie geht's ihnen? Und dann klappt's auch mit dem grünen Daumen. Also wenn man alle 3 Wochen mal dran denkt, ich müsste mal gießen, dann hat man keinen grünen Daumen.
Dann hat, glaube ich, Uwe Hormuth definitiv einen grünen Daumen. Der schreibt nämlich gerade per Mail ins Studio, wir streicheln unserem Basilikum jeden Tag im Sommer. Das macht ihn kräftiger. Passt das?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also, streicheln hilft?
Streicheln oder guten Morgen sagen. Ich sage immer guten Morgen, wenn ich ins Gewächshaus komme.
Aus Ostfildern schreibt uns Hannelore, mein Rosmarin setzt Blüten an. Weil soll ich den denn zurückschneiden?
Rosmarin kann man eigentlich immer schneiden. Also der blüht halt sehr früh im Jahr und sehr spät. Das ist beim Rosmarin, der blüht eigentlich nicht immer im Sommer, der blüht ganz früh und ganz spät, was die Bienen natürlich mögen, weil da gibt es nicht so viel. Kann man auch einfach danach zurückschneiden. Blüten sind bei Kräutern eigentlich nie ein Problem. Ich kann die immer mitverwenden.
Sie machen sogar aus Kräutern Pflanzenwasser. Was genau können wir uns unter diesem Pflanzenwasser vorstellen?
Pflanzenwasser, also erstmal ist es ja so, dass es schon aus Urzeiten wurden Kräuter verarbeitet, dass man die jetzt so hochmodern, maschinell verarbeitet, ist ja eigentlich eher eine neue Sache. Früher hat man das eben eher natürlich gemacht und da gibt es unterschiedliche Auszugsweisen sozusagen. Also wie bekomme ich bestimmte Inhaltsstoffe aus der Pflanze in eine andere Form, die ich A aufbewahren kann und B eben auch dosiert zu mir nehmen. Und eins davon ist das Pflanzenwasser, das nennt sich auch Hydrolat und das ist praktisch der Auszug über heißen Wasserdampf.
Wie funktioniert das Ganze dann? Wie kriege ich das da raus?
Also entweder man macht es mit einer Distille, also die kann man nicht nur Schnaps brennen, sondern eben auch Kräuter destillieren. Ja. Oder man kann es auch einfach zu Hause machen mit so ein bisschen Aufbau, also einen Kochtopf. Und dann gibt es diese Dämpfeinsätze, macht man unten ein bisschen Wasser rein, dann Dämpfeinsatz, da die Kräuter drauf und ein Schüsselchen in die Mitte und braucht dann oben praktisch eine Schüssel, die unten zusammengeht, da kommt Eis rein und dann erhitzt sich das und dann tropft dann praktisch das Wasser, also der Wasserdampf geht durch die Kräuter, nimmt die ätherischen Öle und Inhaltsstoffe mit und wird dann abgekühlt und kondensiert dann ins Schüsselchen. Also das kann man auch zu Hause machen.
Aus welchen Kräutern machen Sie das?
Das kann man eigentlich aus allen Kräutern machen, die riechen. Ja, also kommt drauf an, alle Kräuter haben ja unterschiedliche Wirkungen. Was möchte ich, was brauche ich? Also für den Sommer ist zum Beispiel schön Pfefferminze, weil dann kann ich mich einfach ein bisschen einsprühen und habe dann diesen erfrischenden Effekt. Rosmarin ist zum Beispiel belebend und aufweckend und herzstärkend und das ist dann für morgens so. Kann man so, mit Pflanzenwasser kann man äußerlich, innerlich, kann man auch aufs Essen machen zum Beispiel. Also ich habe eine Kundin, die ist total begeistert von Rosmarin-Pflanzenwasser für übers Essen sprühen.
Okay, also die Anwendungsgebiete sind da vielfältig.
Ja.
Und wie lange hält sowas? Sie haben da jetzt auch was mitgebracht, weil da muss ich ja auch immer darauf achten, dass es nicht irgendwann kippt wahrscheinlich, oder?
Ja, also ungeöffnet hält es lang. Also über Jahre auch. Mhm. Und wenn ich es öffne, dann sollte ich halt gucken, dass ich es nicht kontaminiere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ausziehe über Alkohol, dann ist es ja sowieso Alkohol desinfiziert. Ja, das Pflanzenwasser wird von uns eben schon keimfrei eingetütet. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn ich einen Sprüher drauf mache, dann kommt es nicht in Kontakt mit irgendwas. Also wenn ich es mir natürlich immer so an die Hand dippe oder so, dann kommen jedes Mal Keime rein und dann fängt es irgendwann an, trüb zu werden. Und dann merke ich auch, das ist nicht mehr so. Aber eigentlich hält es lang, wenn ich mich drum kümmere, dass ich es nicht verunreinige.
Wie haben Sie das Pflanzenwasser für sich entdeckt? Ist jetzt schon auch eine spezielle Richtung, ne?
Ich habe mal einen Kurs gemacht. Also es ist, wenn man sich mit Pflanzen oder mit Kräutern auseinandersetzt, wie man die anwenden kann, wie man sie verwendet, dann kommt man da zwangsläufig irgendwann drauf. Also von Tee über Trocknen und dann eben auch, wie kann ich es haltbar machen, ist halt einfach so die Frage.
Ja, Stichwort Tee. Tee machen Sie auch. In welcher Form?
Wir machen momentan vor allem Ganzblatttees, also lose Tees sozusagen, die dann eben besonders aromatisch sind, weil je öfter ich das Blatt breche, also wenn ich es dann so ganz klein habe wie in der Teetüte, dann ist schon ganz viele Bruchstellen, an denen das Aroma verloren gegangen ist. Wir möchten später auch Teebeutel herstellen, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil wir noch im Aufbau sind. Momentan machen wir vor allem Ganzblatttees. Unsere Hauptkultur, sage ich mal so, ist die Vervain oder Verbene, Zitronenverbene, die sehr erfrischend, sehr lecker ist und von Baby bis alt jeder trinken kann. Also für den Alltag, aber wir haben eben auch viele gesunde Tees, sage ich mal, wie Schafgarbe, die ja bitter ist, oder Frauenmantel für
und
Frauen.
Tee kann ja im Grunde jeder selber machen. Also ich habe mal im Sommer dann die Lindenblüten gesammelt und die trocknen lassen und dann im Winter kann man sich dann einen schönen Lindenblütentee rausmachen. Also so kompliziert ist es gar nicht, oder? Was kann ich falsch machen? Was ist wichtig?
Also ein bisschen muss man gucken, wann ist die richtige Zeit, um was zu ernten. Also wann sind die Inhaltsstoffe gut? Und ansonsten kann man eigentlich, also man muss halt wissen, was man sammelt natürlich und dann sollte einen vernünftigen Platz haben. Also jetzt nicht an der Hauptverkehrsstraße oder wo der Bauer immer
sprüht.
So Weinberg oder so würde ich vielleicht vermeiden. Ja. Aber ansonsten kann man da nicht viel falsch machen. Also kann man auch einfach probieren.
Übers Düngen wollten wir auch noch sprechen mit Caroline Urban heute zum Frühlingsanfang. Gärtnerin Caroline Urban bei uns in SWR1 Leute. Wann sollte ich denn überhaupt düngen? Gibt es dann einen bestimmten Zeitpunkt?
Na, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt natürlich darauf an, was ich anbaue. Wildkräuter brauchen sehr wenig, wenn ich sie im Topf habe. Kann ich einmal im Jahr ein bisschen was düngen, dann auch eher flüssig, also wenn ich Jauche habe oder in irgendeinen organischen Dünger, weil der Topf laugt halt aus, da muss ich dann schon ein bisschen was nach. Aber im Garten brauchen jetzt Wildkräuter gar nichts. Kräuter haben auch gerne eher weniger. Es ist natürlich ein Unterschied, sowas, wo ich viele Blätter ernte, wie Schnittlauch oder Petersilie, braucht ein bisschen mehr als jetzt ein Lavendel oder ein Rosmarin.
Ja.
Die brauchen eindeutig weniger, die wollen ja auch in magere Erde stehen, weil sie das von zu Hause kennen. Gemüse muss ich regelmäßig düngen, da gibt es auch Starkzehrer und welche, die nicht Starkzehren, die ich auch gut zusammenpflanzen kann. Also Salat braucht eher wenig, sowas wie Tomate, Zucchini, die brauchen richtig viel oder Kohl. Die muss ich alle 2 Wochen eigentlich düngen.
Dann kann ich Tomate und Zucchini gut zusammenpflanzen?
Ja, die würde ich nicht so gern
nicht
zusammenpflanzen, weil beide so ausladend werden und man braucht immer Luft, sonst hat man dann halt wieder so ein Krankheitsding. Also ich würde eher kleine Sachen unter große Pflanzen. Also Zucchini immer alleine, weil die platschen halt sich auch so hin. Die brauchen ihren Platz genauso wie Kürbis. Die sind ja dann noch JWD, machen noch Strecke.
Und zurück zum Dünger. Jetzt haben Sie organischen Dünger genannt. Es gibt ja auch noch mineralischen Dünger. Wie unterscheiden die sich?
Also organischer Dünger heißt, dass es irgendein Naturprodukt ist. Natürlich, wenn ich jetzt reinen Phosphordünger habe, ist es auch ein Naturprodukt. Aber es ist eben, grundsätzlich ist es so, dass mit mineralischen oder chemischen Dünger, den muss die Pflanze aufnehmen. Also der zwingt die Pflanze dazu, den Dünger aufzunehmen, was dann dazu führt, dass sie Sachen macht, die sie vielleicht nicht machen sollte, weil es ihr nicht gut tut. Und wenn ich jetzt organischen Dünger habe, den nimmt die Pflanze nur so weit auf, wie sie es braucht.
Okay.
Und natürlich, wenn ich jetzt hochkonzentrierte Gülle auf den Acker mache, dann ist es auch oft zu viel. Oder das könnten wir im Garten nicht brauchen, weil es zu viel ist für die Pflanzen. Aber wenn ich jetzt flüssig organischen Dünger habe, das sind oft, ist es wie Nasse, das ist so ein Zuckerprodukt aus der Weinproduktion.
Und mineralischer, was ist mineralischer Dünger? Was fällt da drunter?
Mineralischer Dünger, ist eben wie reiner Phosphordünger oder Kalk ist auch ein mineralischer Dünger sozusagen, aber Kalk braucht man auch eigentlich selten im Garten. Wir nutzen jetzt zum Beispiel Schafwollpelz, ist auch ein organischer Dünger, wobei es gibt halt normale Schafwollpelz, die als ökologisch oder als bio verkauft werden. Es gibt halt wirklich welche von biologischen Schafen. Das ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja.
Aber das ist eben so ein organischer Dünger oder eben Flüssigdünger wie Nasse oder sowas, was dann da drin ist, was einfach die Pflanze unterstützt, so wie sie es braucht.
Ja, und Schafwollpelz ist ja dann wirklich was ganz Natürliches. Also da kommt man da gut dran? Kriegt man das gut?
Eigentlich gibt es schon relativ häufig inzwischen. Man muss es halt einarbeiten. Also man kann auch nur Schafwolle nehmen, ohne pelletiert jetzt zu sagen. Pelletiert kann man halt gut in die Erde mit reinmachen. Man kann aber auch einfach beim Schäfer, wenn man einen kennt, sich Schafwolle holen und die entweder in die Erde einarbeiten oder auch als Mulch oben drauflegen. Die muss halt in der Erde sein, damit sie sich umsetzt. Also die braucht ein bisschen, bis sie wirkt, weil das dauert so bis zu 6 Wochen, bis dann die Mikroorganismen in der Erde praktisch anfangen, die umzusetzen. Dafür wirkt sie halt auch sehr lange und sie ist gleichzeitig Wasserspeicher. Also wir benutzen das in unsere Töpfe und ich bin damit sehr zufrieden.
Ja, und die Schäfer freuen sich wahrscheinlich auch, wenn dann die Wolle noch weiter verwertet wird.
Ja, die freuen sich auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn es da irgendwas gäbe, was sie mehr zusammenschließt, damit einfach mehr diese Produktion von so Dünger anläuft, weil es einfach ein sinnvoller Dünger ist.
Vielleicht können wir noch ganz kurz über das Gießen sprechen. Ich glaube, den Fehler machen wir meistens, wir gießen zu viel, oder?
Puh, das ist schwer zu sagen. Es kommt natürlich auch wieder drauf an, wo es steht. Also auf so ganz heißen Balkonen muss man viel gießen. Aber es ist eben auch wieder, man muss ein bisschen lernen, Pflanzen zu lesen. Also sie hängen, wenn sie trocken sind, sie hängen, aber auch, wenn sie zu nass sind. Also
weil dann ist schwer, sie zu lesen.
Dann, ja, das muss man einfach üben. Also da muss man auch ein bisschen ausprobieren. Wenn sie zu nass sind, ist kein Sauerstoff mehr in der Erde. Und dann haben die da ein Problem.
Ja.
Also man kann Pflanzen ersäufen, definitiv. Aber ja. Oft vertrocknen sie halt auch. Also es ist ein bisschen, man muss ein bisschen üben, man muss ein bisschen Gefühl dafür kriegen.
Das haben schon einige SWR1-Hörerinnen und Hörer aus Oberlauterbach, schreibt dann zum Beispiel Andrea Lutz. Und sie sagt, wir sind gerade dabei, einen naturnahen Garten anzulegen, damit alles mehr ins Gleichgewicht kommt. Und dafür haben wir uns nur heimische Pflanzen und Sträucher ausgesucht und einen Teich angelegt. Das Gemüse im Beet, das möchten wir mit Kräutern und Blumen gemischt setzen. Zu den Tomaten viel Basilikum und Borretsch. Gibt's was zu beachten dabei? Was ist Ihr Tipp?
Das ist eine sehr gute Idee. Also Blumen im Gemüse zieht Nützlinge an, sieht schön aus und die meisten von denen kann man ja auch essen. Also sowohl Basilikum als auch Borretsch, als auch Ringelblume, als auch Takedis, gibt ja auch Gewürztakedis zum Beispiel. Das ist immer eine super Kombi auf jeden Fall. Also da muss man eigentlich nichts beachten.
Andrea, alles richtig gemacht.
Ja.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Caroline Urban, Gärtnerin.
Ich danke sehr für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.